Männer, das letzte Lied, das wir miteinander sangen, ich bin entschieden zu folgen Jesus, das habe ich mir gewünscht. Ich dachte, das darf ich mir erlauben, an dem heutigen Tag, dass ich mir ein Lied wünsche. Ich habe mir dieses Lied von unserem Geburtstagskind gewünscht, das wir heute unter uns haben. Das sollte ich eigentlich nicht sagen, aber der Bobby hat heute Geburtstag. Aber wir sind ja hier unter uns. Also Bobby, herzlichen Glückwunsch dir, gottesreichen Segen für dein nächstes Lebensjahr. Schön, dass du an deinem Geburtstag hier unter uns bist und dass du hier auch bei uns bist. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Ich stand hier gerade, wir haben das Lied miteinander gesungen. Es lief mir wirklich ein bisschen kalt den Rücken runter. Das ist eines der Lieder, das mich am meisten geprägt hat, während meiner ersten Jahre als Christ. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Nehmen wir da nicht manchmal den Mund ein bisschen voll, wenn wir so etwas behaupten? Jesus nach, niemals zurück, niemals zurück. Im Jahr 2650 vor Christus, da musste sich der ägyptische König Snofru, hier ist ein Bild von ihm, ja, er ist schon ein bisschen älter, dieser König Snofru musste sich Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus eingestehen, ich habe den Mund zu voll genommen, ich hatte mir große Ziele gesteckt und nun muss ich kleine Brötchen backen. Was war passiert? Damals baute sich jeder Pharao eine Pyramide, das gehörte einfach zum guten Ton. Und in der Zeit vor Snofru, da bauten alle seine Vorfahren sich sogenannte Stufenpyramiden. Hier ist so ein Ding. Das bauten sie sich als Grabstätte und auch als Prestigeobjekt. Also jeder Pharao baute sich auch seine Pyramide. So sahen die Pyramiden aus, bevor Snofru an die Macht kam. Stufenpyramide, relativ klein, ja, aber gut sichtbar nach außen, schon ein ganz ordentliches Prestigeobjekt. Damit kamen alle Pharaonen hin, bis Snofru an die Macht kam. Und Snofru wollte dann den großen Wurf landen. Snofru wollte etwas Besseres als das, was bisher da gewesen ist. Snofru wollte endlich mal eine echte Pyramide bauen, so wie wir sie kennen. So mit glatten Außenwänden. So richtig groß und gigantisch. So ein Ding wollte er sich da hinstellen, nicht so eine popelige Stufenpyramide, das kann ja jeder. Und das hat ja auch jeder Pharao bisher gehabt. Und was dabei rauskam aus diesem Bauprojekt von dem Snofru, das haben wir heute noch. Das können wir in Ägypten bewundern und das kennt man heute unter dem Namen die Knickpyramide. Schon mal gehört? Knickpyramide. Ich habe ein Bild mitgebracht und dann merkt ihr auch schnell, warum das Ding Knickpyramide heißt. Diese Pyramide ist folgendermaßen entstanden. Also Snofru legte Pläne von seinen Architekten, Statikern und so vor und dann wurde munter gebaut. Und als man irgendwann auf der Höhe von 45 Metern war, da merkte man plötzlich, das Ding werden wir so nie zu Ende bekommen. Der Untergrund stimmt nicht. Das hat jetzt viel mit dem Fundament zu tun, was damals gelegt wurde. Hier, das ist die Höhe von 45 Meter. Also, als sie dort oben angekommen waren, bei 45 Meter, da stellten sich plötzlich Risse ein im Gebäude. Erstmal dachte man, das wäre gar nicht so schlimm. Da hat man versucht, mit Gips das irgendwie zuzuspachteln. Aber irgendwann merkte man, ja, bei Pyramiden geht das nicht so einfach. Und dann haben die Statiker eben vorgeschlagen, unter anderem, ja, da muss der Neigungswinkel flacher werden. Die haben auch noch andere Dinge getan, das erwähne ich jetzt nicht. Aber dann haben sie einfach gesagt, oh, dann müssen wir das Ding jetzt hier abflachen. Der Neigungswinkel wird einfach ein bisschen kleiner, dann wird nicht so viel Material verbaut und dann ist sie nicht so schwer und dann hält sie. Tatsächlich, so hält sie auch bis heute. Aber das Ding, das muss die große Lachnummer der Antike gewesen sein. Da tritt ein Pharao an mit dem Anspruch, also das, was diejenigen vor mir alle gebaut haben, nee, das ist mir doch zu einfach. Da muss doch jetzt mal was Richtiges her, was Ordentliches, so eine Pyramide, sowas richtig Gigantisches. Und dann setzt er 50 Jahre Bauzeit einfach so in den Sand. Das war's dann mit dem Prestigebau. Darüber wurde gesprochen und mit Sicherheit auch gelacht. Aber was soll man machen? Jetzt steht sie nun mal da, für alle sichtbar. Wie soll man auch 4 Milliarden Kilogramm einfach so verschwinden lassen? Über Nacht bei eBay verkaufen? Wer nimmt die schon? Das heißt, jetzt steht sie bis heute, der Nachwelt bleibt sie erhalten und so schmunzelt man heute immer noch über Snofrus Selbstüberschätzung. Einem Jünger Jesu ging es mal ähnlich. Er steckte sich große Ziele, er musste kleine Brötchen backen. Auch das blieb der Nachwelt erhalten, nämlich in allen 4 Evangelien, diese Geschichte, die ich meine, die ist in allen 4 Evangelien überliefert. Man kann da gar nicht dran vorbeilesen. Und so schmunzeln wir heute immer noch über die Selbstüberschätzung dieses Jüngers. Aber Vorsicht! Vielleicht ist mir dieser Jünger ja ähnlicher, als ich mir das gedacht habe. Dieser Petrus, um den geht es nämlich. In Johannes 13 und Johannes 14, da lesen wir von diesem einen großen Ziel, das der Petrus sich steckte. Und wir lesen auch dann davon, dass er im Endeffekt kleine Brötchen backen musste. Ich lese uns mal diesen Text, ich habe ihn hier auf der Leinwand mitgebracht. Einige Verse aus Johannes 13 und einige aus Johannes 14. Ich beginne mal in Johannes 13 ab Vers 36. Simon Petrus spricht zu ihm, also zu Jesus: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. 3 Dinge werden hier deutlich. Am Leben des Petrus, an seinen großen Zielen, an dem, was daraus wurde. Ich formuliere das mal so: Die großen Ziele des Petrus, die kleinen Brötchen des Petrus und das große Ziel Gottes mit Petrus. Darüber denken wir heute Morgen nach. Die großen Ziele des Petrus, die kleinen Brötchen des Petrus und das große Ziel Gottes mit Petrus. Erster Gedanke, die großen Ziele des Petrus sind hier ganz einfach formuliert. Johannes 13, Vers 37, da sagt Petrus: Mein Leben will ich für dich lassen. Ich will das hier mal ganz allgemein formulieren. Jesus war bereit, etwas für Jesus zu tun. Alles für Jesus zu tun. Sein Leben für ihn zu lassen. Ich glaube, das ist eine Spezialität von uns Männern. Dass wir ganz schnell dabei sind, zu sagen, ich tue dieses oder jenes. Ich bin bereit, alles zu tun. Wir Männer definieren uns relativ schnell und leicht über unsere Leistung. Ich habe von einer Untersuchung gelesen, der Universität Bonn, 2006 wurde die vorgenommen. Und zwar untersuchte dort ein kleines Team, ob man einen geschlechterspezifischen Unterschied feststellen kann, wer sich im Berufsleben lieber für ein Fixgehalt und wer sich lieber für ein leistungsabhängiges Gehalt entscheidet. Also sind Frauen oder Männer eher für ein Fixgehalt oder eher für ein leistungsabhängiges Gehalt? Was meint ihr? Gab es da Unterschiede? Ja klar, ja stimmt, da gab es signifikante Unterschiede. Und zwar entschieden sich Frauen zu einem wesentlich höheren Prozentteil viel eher für ein Fixgehalt. Ja, das ist so. Selbst wenn die Frauen vorher wussten, dass wenn sie sich für ein leistungsabhängiges Gehalt entscheiden, dass sie dann mehr unterm Strich hätten am Ende des Monats, haben sie sich trotzdem für dieses Fixgehalt entschieden. Männer haben sich für das leistungsabhängige Gehalt entschieden. Es wurde danach auch noch untersucht, warum, und dann kam man auf den Trichter, dass Männer wohl risikofreudiger sind. Man sagte, so, da gibt es eine Risikoaffinität. Und man stellte fest, dass die Schätzung der eigenen Fähigkeiten bei den Männern ja vielleicht etwas positiver ausgeprägt war als bei den Frauen. Man kann das, auch wenn man böse ist, Selbstüberschätzung nennen, aber das steht so nicht im Bericht. Nicht. Also Männern kommt das ganz sicher entgegen, zu sagen, ich tue etwas und ich kann das auch. Das, was Petrus dem Jesus hier verspricht, ein größeres Ziel kann es gar nicht geben. Schaut mal, Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Sagt Jesus, wenige Verse danach, eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Ja, Petrus hat hier offensichtlich eine ganz große Liebe zu seinem Herrn. Alles will er geben. Auch sonst war Petrus immer dabei, schnell mit Superlativen zu glänzen, schneller, höher, weiter als seine Jüngerkollegen. Das war seine Welt. Und das hier, kurz vor dem Kreuzestod Jesu, das sollte nun der Gipfel seiner Hingabe sein. Im Matthäusevangelium, wenn wir die Geschichte da mal nachlesen, da wird das noch wesentlich drastischer formuliert, was Petrus hier will. Matthäus 26, Verse 33 und 35. Ich lese uns das mal. Da heißt es, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Und dann weiter in Vers 35, Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Wenn alle anderen weglaufen, ich nicht. Ich halte die Stellung, sagt Petrus. Und wisst ihr was? Ich verstehe den Petrus so gut. Ich habe es gerade schon angedeutet, vor 28 Jahren bin ich Christ geworden. Ich komme aus keinem christlichen Umfeld, aus keinem christlichen Elternhaus. Mit 20 Jahren bekam ich eine Bibel zu lesen, ich lernte Christen kennen. Sie halfen mir, zu Jesus zu finden. Das ging relativ schnell bei mir. Und als ich zu Jesus fand, das schien alles so einfach. Bobby, das Lied, das ihr gerade als Männerteam hier gesungen habt, am Tag, als ich Gott fand, und dann kam es irgendwie mit der Herrlichkeit Gottes, die man dann sieht. Und so ist das. Am Tag, als wir Gott fanden, als wir zu ihm fanden, das schien alles so leicht. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Ich kann mich so gut an diese Gedanken erinnern. Jetzt geht es nur noch voran. Jetzt geht es nur noch bergauf. Die Welt erobern für meinen Herrn, das waren meine Gedanken. Und ich kann euch verraten, das war alles ein bisschen, da war meine Theologie noch ein bisschen verschoben. Ich hatte halt früher nie die Bibel gelesen. Ich habe sogar in den ersten Tagen gedacht, ich würde jetzt nie wieder sündigen. Ich habe mich für den Herrn entschieden und ich dachte wirklich, jetzt ist alles vorbei. Das alte Leben ist vorbei und ich werde nie wieder sündigen. Dass ich dann doch noch sündigen würde, musste mir das Wort Gottes gar nicht klar machen, machte mir das Wort Gottes später auch klar. Meine eigene Lebenspraxis machte mir das klar. Innerhalb kürzester Zeit merkte ich, dass ich das nicht halten kann. Aber ich weiß noch, wie ich bereit war, alles für Jesus zu geben. Kennst du das? Kennst du das auch? Überleg doch mal, wie das bei dir war. Wie lange bist du Christ? Wenn es erst ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein, zwei Jahre zurückliegt, es kann gut sein, dass du dich da noch ganz frisch dran erinnern kannst, brühwarm. Wenn es ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte zurückliegt, überleg doch mal, wie war das, als du zu Jesus fandest? Ich würde mich schwer wundern, wenn du da nicht große Ziele gehabt hättest. Wenn du da Jesus nicht alles versprochen hast. Und wenn du da nicht gesagt hättest, niemals zurück, immer voran, immer beim Herrn bleiben und ja, niemals zurück. Die Bibel nennt so etwas erste Liebe. Und das ist etwas Großartiges. Diese erste Liebe, mit dem Herrn zu leben, für ihn zu leben. Denk doch mal kurz zurück. Wie war das damals? Vielleicht fällt dir eine Sache ein, die du dem Herrn damals versprochen hast. Und was ist daraus geworden? Was ist aus diesen großen Zielen geworden? Wo ist dieser Matthias geblieben, der vor 28 Jahren solche Töne anstimmte, wie Petrus es hier tut? Ich ende hier mal mit dieser Frage. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Die kleinen Brötchen des Petrus. Petrus wollte folgen bis in den Tod und Jesus sagt ihm, du wirst in Kürze versagen. In Kürze. Jesus sagt, bevor der Hahn kräht, das heißt in dieser Nacht, bevor es hell wird, Petrus, jetzt versprichst du mir, dass du für mich in den Tod gehst, noch bevor die Sonne aufgeht, sieht dein Leben ganz anders aus. Und das ist die Realität. Wir sehen uns, glaube ich, gerne als geistliche Superhelden, als diejenigen, die einen Anfang mit Jesus machen und dann das Reich Gottes auf ihren Schultern tragen und sagen, ja, jetzt geht es voran. Wir halten uns für so super. Aber glaub mir, nicht jeder, der sich für super hält, ist auch ein Superheld. Diese Selbstüberschätzung, die steckt so tief in uns drin. Ich habe neulich eine Untersuchung gelesen, da gab es eine Umfrage unter wohlgemerkt männlichen College-Professoren in den USA. Da wurde, also unter diesen College-Professoren wurde gefragt, wie schätzt ihr eure Lehrbegabung und eure Lehrfähigkeit ein, innerhalb eures Instituts, relativ großes Institut. Und dann kam dabei raus, dass 97% der Professoren ihre Lehrbegabung als überdurchschnittlich einstuften. Da hat es natürlich gleich, also als alter Elektroingenieur bei mir im Kopf geklingelt, da dachte ich, da stimmt doch was nicht. Mathematisch funktioniert das doch irgendwie gar nicht, oder? Aber unter Männern geht sowas. Unter Männern, da können 97% überdurchschnittlich sein, denken wir. Ja. Nicht jeder, der sich für super hält, ist auch ein Superheld. Petrus musste das erfahren. Relativ kurz nach dieser Geschichte, da war er noch bereit für seinen Herrn zu kämpfen. Da stand er im Garten Gethsemane, Jesus wurde gefangen genommen und da war er noch bereit, das Schwert zu ziehen. Da zog er das Schwert und haute diesem Malchus das Ohr ab. Und da musste Jesus ihn auch korrigieren, dass das an dieser Stelle nicht richtig war. Da war er noch bereit zu kämpfen, aber da war er auch noch im Kreis der Jünger. Kurze Zeit später, im Hof des Hohenpriesters, da war er nicht mal im Kreis der Jünger. Da waren sie noch zu zweit, die beiden. Haben versucht, sich da durchzuschummeln, irgendwie inkognito zu bleiben. Und da passiert es. Ein einfaches Zeugnis von Petrus hätte gereicht. Bist du nicht auch einer von denen? Ein einfaches Ja, ich bin auch einer von denen, hätte gereicht. Gut, wir können nur spekulieren, was dann passiert wäre. Vielleicht wäre er dumm angeguckt worden, vielleicht wäre er rausgeworfen worden, keine Ahnung, was man mit ihm gemacht hätte. Ein einfaches Ja, ich gehöre dazu, hätte gereicht, aber nein, er leugnet. Dreimal. Und vorher verspricht er, ich gehe mit dir in den Tod, bevor ich dich verleugne. Matthäus 26. Ihr Lieben, so sind wir. So sind wir. Wenn du heute gekommen bist, um zu hören, wie ich dir so einen Plan vorlege, wie kann man große Ziele stecken, tut mir leid. Wir kommen später noch zu großen Zielen, besonders heute Nachmittag. Aber erstmal muss ich dir sagen, große Ziele zu stecken, das passt nicht zu uns. Wir können die nicht halten. Wir können die nicht halten. Er bringt es nicht über seine Lippen zu sagen, ja, ich gehöre zu ihm. Im Kreis seiner Jünger, da war er der Wortführer. Da ist er aufgetaucht, aufgetaut. Da hat er die großen Reden geschwungen. Im Kreis der Ungläubigen jetzt, nur noch einen an seiner Seite, da wird er sprachlos. Da ist ein Leisetreter. Da zieht er sich zurück. Da versteckt er sich. Da taucht er unter in der großen Masse und hofft, dass er nicht auffällt. Verstecken in der Masse. Ihr Lieben, ich weiß, wovon ich rede, was das bedeutet. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, um das noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Verstecken in der Masse, vielleicht ist es das, was Leo Bolin uns demonstriert. Leo Bolin ist ein chinesischer Bildhauer, Fotograf und Künstler. Leo Bolin ist in den letzten Jahren bekannt geworden durch eine Bildserie, die hat er genannt Hiding in the City. Also verborgen, untergetaucht, versteckt so in der Stadt. Was meint er damit? Er hat eine Bildserie aufgenommen, wo er von Künstlerkollegen angemalt wurde, und zwar entsprechend dem Hintergrund, der hinter ihm ist. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Guck mal, findet ihr Leo Bolin hier an dieser Stelle? Guck mal, wo ist Leo Bolin? Das ist eine Fotografie. Habt ihr, ne? Ja, ne? Guck mal, da ist er. Das heißt, er trägt einen grauen Anzug und dann haben seine Künstlerkollegen ihn entsprechend des Hintergrundes angemalt. Also hier unten sieht man noch die Füße. Guck mal, hier ist die Kleidung, das ist wie dieser große Reifen angemalt. Hier ist das Gesicht, das haben sie nicht ganz weggekriegt, aber hier auch schön gelb, hier sieht man die Haare. Da ist Leo Bolin. Hiding in the City. Untergetaucht, irgendwie verborgen in der Stadt, nicht mehr wiederzuerkennen. Also dieser Bildband heißt genau so, Hiding in the City, ist klasse. Ich habe euch noch ein paar mehr Bilder mitgebracht. Ich könnte euch jetzt stundenlang diese Bilder zeigen. Guckt mal hier, findet ihr ihn da? Hier, da ist er. Ne? Vor diesem Baum. Das heißt, er ist in seiner Kleidung hier als Baum angemalt, hier hinten grün. Er verschwindet quasi in der ganzen Umgebung, in der er ist. Hier noch etwas. Hier steht er auf, in Italien irgendwo auf einer Kirche. Guck mal, da ist er. Verschwindet. Und jetzt, pass mal auf, jetzt sucht Leo Bolin. Jetzt kommen meine zwei Lieblingsbilder. Leo Bolin in einem Supermarkt. Steht, ja, vor Regale, natürlich in China. Ne? Aber guck mal, erstmal hier, wo ist Leo Bolin? Hier unten bei den, oh, Entschuldigung, das sollte gleich erst kommen. Ich wollte den Laser bedienen. Guck mal, da sind die Füße. Dann könnt ihr ahnen, wo er ist. Ne? Da steht er vor diesem Regal. Und hier mein absolutes Lieblingsbild. Guck mal, da ist er. Hier unten die Füße, da kann man erkennen, wo er steht. Also der Rest, einfach aufgegangen in der Umgebung. Wisst ihr was? Genau das ist dem Petrus da passiert. Er hatte nicht den Mut gehabt, Profil zu zeigen und zu sagen, ja, ich gehöre zu ihm. Vorher die großen Versprechungen gemacht und dann klein beigegeben. Wie ein Chamäleon untergetaucht in der Umgebung, wo er ist. Im Kreis seiner Jünger der Wortführer, aber im Kreis der Ungläubigen nicht mehr wiederzuerkennen. Jetzt können wir hier den Finger auf Petrus richten. Aber ihr Lieben, ich kenne das so, so gut in meinem Leben. Unter Gläubigen der große Wortführer zu sein. Wisst ihr was, das fällt mir nicht schwer, heute Morgen hier zu stehen und 500 Männern hier zu sagen, ich glaube an Jesus. Ich kann es gerne nochmal machen, ich glaube an Jesus. Das ging mir relativ leicht über die Lippen. Ich kann euch Geschichten erzählen, die noch gar nicht so lange herliegen. Da bin ich irgendwo, ja, auf irgendeinem Amt, ja, bei irgendeinem Beamten, will da irgendein Formular ausfüllen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, jetzt müsstest du ihm mal sagen, weil es auch gerade mal passt, ja, du bist Christ und glaubst an Jesus. und ich kriege den Mund nicht auf. Ich bin im Geschäft und möchte einer Verkäuferin oder einem Verkäufer von Jesus erzählen und ich kriege den Mund nicht auf. Kennst du das auch? Arbeitskollegen fragen dich, was hast du am Wochenende gemacht? Und es wäre eigentlich vom Technischen her so leicht zu sagen, oh, ich war im Gottesdienst und am Samstag haben wir noch irgendwas unternommen mit den Männern, waren hier auf Prag, auf dem Männertag, und du bekommst den Mund nicht auf. Ihr Lieben, ich war nicht immer Bibelschulleiter. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe viele Jahre im Beruf verbracht und ich kann mich an so viele Szenen erinnern, wo ich nicht den Mut hatte, meinen Arbeitskollegen gegenüber Jesus zu bekennen. Und genau das hatte ich ihm versprochen, als ich mit ihm anfing. Im Gottesdienst fällt es uns leicht, aber wie sieht unser Alltag aus? Da backen wir oft ganz kleine Brötchen. Aber wisst ihr was? Diese Sache müssen wir uns einmal bewusst machen. Dabei bleiben wir nicht stehen. Der Tag endet anders, keine Sorge. Dabei bleiben wir nicht stehen, aber das müssen wir uns bewusst machen. Große Versprechungen Jesus zu machen, die können wir sowieso nicht halten. Große Ziele kann Jesus mit uns stecken, jawohl, wenn wir nicht zu sehr auf uns setzen. Und deshalb mal der letzte Gedanke, das große Ziel Gottes mit Petrus. Wir werden heute Nachmittag noch mehr darauf eingehen, hier aber das erste aus diesem Text, das große Ziel Gottes mit Petrus. Hier gibt es eine große Auffälligkeit, die wird leider zu wenig beachtet, wenn man über diesen Text nachdenkt. Oft wird es auch deshalb nicht beachtet, weil hier ein neues Kapitel anfängt, in Kapitel 14. Man denkt, jetzt ist da irgendwie eine ganz neue Geschichte, aber nein. Das, was Jesus in Kapitel 14, Vers 1 bis 4 sagt, ist eine direkte Reaktion auf das, was Petrus sagt. Petrus sagt, ich will mein Leben für dich geben. Und Jesus sagt, das wird dir nicht gelingen. Du wirst mich dreimal verleugnen, noch bevor die Sonne aufgeht. Und ansatzlos öffnet jetzt Jesus dem Petrus die Augen für die Ewigkeit. Ja, warum denn das? Eigentlich müsste doch Jesus zum Petrus sagen, Petrus, du versagst jetzt in den nächsten Stunden, aber pass mal auf, dein Leben wird noch anders verlaufen. Aus dir wird eine ganz große Person der Kirchengeschichte werden. Du wirst zwei Briefe schreiben, die kommen in die Bibel. Du wirst kurz nachdem ich in den Himmel aufgefahren bin, wirst du in Jerusalem predigen. 3000 Personen werden gläubig werden, werden sich taufen lassen, die Gemeinde wird wachsen. Du wirst die große Initialzündung geben für die Heidenmission. Das alles wird von dir ausgehen, Petrus. Also keine Sorge, wenn du heute Nacht kleine Brötchen backst. Nein, sagt er nicht, überhaupt nicht. Gott hatte noch große Ziele mit dem Petrus, aber die spielen hier überhaupt keine Rolle. Jesus ermutigt den Petrus mit einem Blick in die Ewigkeit. Und Jesus sagt, Petrus, das große Ziel Gottes mit dir ist, dass du eines Tages in der Ewigkeit sein wirst. Wenn wir große Ziele stecken wollen in unserem Glaubensleben, ist meine feste Überzeugung, dann brauchen wir einen geöffneten Blick für die Ewigkeit. Anders geht es nicht. Wenn wir nur in dem Diesseits hier leben und meinen, wir müssten uns hier Ziele stecken und müssten hier etwas erreichen, Leute, das ist zum Scheitern verurteilt. Jesus sagt hier diesem Petrus, Petrus, du wirst eines Tages bei mir in der Ewigkeit sein. Ich gehe los und baue dir eine Wohnung und dort, wo ich hingehe, da wirst auch du hingehen. Jesus öffnet dem Petrus den Blick für die Ewigkeit. Wisst ihr was? Das ist für mich kein theoretischer Gedanke. Das ist für mich kein theologisches Konzept, dass wir als Christen irgendwann in der Ewigkeit sind. Das ist Triebfeder für mich im Alltag. Und nicht erst heute als Bibelschulleiter. Das war es schon immer. Seitdem ich Christ bin, war es für mich eine ganz große Triebfeder zu wissen, das, was ich hier in dieser Welt erlebe, ist nicht alles. Meine Wohnung ist woanders. Mein Zuhause ist woanders und darauf lebe ich zu. Die großen Lebensfragen sind für mich gelöst, hat Jesus für mich gelöst. Ermutigt dich das eigentlich noch im Alltag? Ich kann mich gut erinnern, ich habe das neulich noch in einem Gottesdienst erzählt, ich kann mich gut erinnern, als ich, als ich auch mal gearbeitet habe, also als ich noch berufstätig war. Also ich habe erst Elektriker gelernt, dann Elektrotechnik studiert und dann war ich einige Jahre als Planungsingenieur tätig. Unter anderem habe ich Bauleitung gemacht und ich kann mich gut erinnern an manche Tage. Ich stand auf, saß dort am Frühstückstisch und ich wusste, ich fahre zu einer Sitzung, die wird schwer werden. Da habe ich irgendwelche Termine nicht halten können, da sitzt dann der Auftraggeber dabei, die ausführenden Firmen, ich als Planungsingenieur in der Mitte und ich habe es verdammelt, ja, und da kriege ich mein Fett weg in dieser Sitzung. Das war mir vollkommen klar. Und ich sitze am Frühstückstisch, deprimiert, trinke meinen Kaffee und dann kann ich mich an manche Tage, wenige Tage, aber an manche Tage erinnern, dass ich dort saß und plötzlich schoss mir der Gedanke durch den Kopf, Matthias, das ist hier nicht alles. In einigen Jahren fragt niemand mehr danach, wie die Sitzung gelaufen ist. Über deine Ewigkeitsperspektive entscheidet diese Sitzung nicht. Und wisst ihr was? Da ist es mir warm geworden im Herzen. Und ich bin ganz anders in diesen Tag gegangen. Hab noch für diese Sitzung gebetet, bin losgezogen. Und soll ich etwas sagen? Die Sitzung ist wirklich so schrecklich geworden, wie ich das dachte. Aber ich kam abends anders nach Hause. Ja, mir war klar, das Leben ist nicht unbedingt leicht für uns Christen. Aber wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Das ist ein Ziel, das Gott mit uns hat und für uns gesteckt hat. Wenn du den Blick für die Ewigkeit nicht mehr hast, ich weiß nicht, wie du die nächsten Jahre mit deinem Herrn leben willst. Einer meiner theologischen Lehrer hat mir folgenden Satz mitgegeben, den erzähle ich überall, wo der hinpasst, auch überall da, wo er nicht hinpasst. Ich erzähle eigentlich überall. Der hat mir mal gesagt, Matthias, wir leben in einer Generation, die die Ewigkeit verloren hat. Und er hat recht. Ich bin jetzt 48 und das stimmt, meine Generation lebt sehr diesseitsbezogen. Wir sind eine Generation, die die Ewigkeit verloren hat. Damit meint er nicht, dass wir keine Ewigkeit mehr hätten, sondern er sagt, wir leben so, als hätten wir sie nicht. Und das stimmt. Wir leben so, als hätten wir sie nicht. Wenn ihr mit diesem Gedanken nach Hause geht und wieder neu froh darüber geworden seid, dass ihr eine Ewigkeit bei Gott habt, dann hat sich der Tag gelohnt. Das kann uns durch schwere Tage bringen. Das kann uns durch Versagen bringen. Ich glaube, das ist das Kraftfutter, was Jesus hier dem Petrus mitgibt. Er sagt ihm, du wirst versagen, aber du hast die Zukunft. Du kommst an. Ich möchte mit einem kleinen Bild enden, das will ich euch mal zeigen. Hier, diesen Mann will ich euch noch kurz vorstellen. Dieser Mann ist US-Amerikaner, er heißt Clint Boyer. Dieser US-Amerikaner ist ein recht bekannter Rennfahrer in den USA. Und zwar ist er ein sogenannter NASCAR-Fahrer. NASCAR ist eine Fahrserie in den USA, so eine Tourenwagenserie. Ja, da fährt er mit, einer der besten, einer der talentiertesten Fahrer, den im Moment die USA hat. Also er fährt diese NASCAR-Serie, Tourenwagen, und das bekannteste Rennen, das in den USA in dieser Tourenwagenklasse gefahren wird, ist das 24-Stunden-Rennen in Daytona. Dieser Clint Boyer ist regelmäßig dabei und 2007 geschah Folgendes. Talentierter Mann, einer der besten Rennfahrer. Kurz vor Schluss, 24 Stunden, drehte er schon seine Runden, natürlich mit seinen Kumpanen, immer im Wechsel, drehte er seine Runden und kurz vor Schluss, auf der letzten Runde, gibt es eine Massenkollision. Er ist recht vorne mit dabei, gibt eine Massenkollision. Boyer wird von hinten angeschoben, er überschlägt sich. Sein Wagen fängt Feuer, die Zuschauer sind geschockt. Das Ende von Boyers Titelträumen, das ist für alle klar und alle hoffen nur, dass er irgendwie lebend aus diesem Wrack wieder rauskommt. Und dann kam die Sensation. Dieser Wagen von diesem Clint Boyer landete nämlich auf dem Dach in voller Geschwindigkeit und dann rutschte dieser Wagen auf dem Dach auf dieser Fahrbahn aufs Ziel zu und rutschte auf dem Dach über das Ziel. Hier habt ihr erstmal seinen Wagen, so wie er immer fuhr, Er hatte immer die 07 hier, hängt mit seinem Werbepartner zusammen. Da ist er noch gut unterwegs. Und hier seht ihr, wie der Wagen sich überschlägt. Hier fängt er Feuer, alles Originalbilder. Hier liegt er auf dem Kopf und hier ist ein Bild, wie er auf dem Dach rutschend über die Ziellinie rutscht. Dann hat er die Ziellinie passiert, rutscht dann so auf den Grünstreifen, überschlägt sich nochmal, steht dann wieder auf seinen vier Rädern und Clint Boyer steigt unverletzt, klettert er aus seinem Fenster raus, während der Wagen da am Brennen ist. Und er ist übers Ziel gekommen. Das hat Geschichte geschrieben in den USA. Damit hat er ja eine unheimlich große Popularität erlangt, sogar eine so große Popularität, dass man inzwischen dieses zerdetschte Auto als Modellauto kaufen kann. Das ist das einzige Autowrack, was es als Modellauto gibt. Hier habe ich euch ein Bild mitgebracht, da ist es. Also hier wird das gerade so angeboten. Hier, da ist so ein kleiner Bildschirm, da wird nochmal das Bild gezeigt, wie dieses Auto brennt. Ne? Hier kleine Figur, kleine Figur von Clint Boyer und hier so ein Matchbox-Auto oder so, total zerdeppert. Aber das ist eine Sensation. Da hat jemand einen Unfall, der landet auf dem Dach, da scheinen alle Träume dahin zu sein und was passiert? Ja, der kommt doch ins Ziel. Leute, das ist ein ganz bewegendes Bild für das, was Jesus für uns tut. Hier in dieser Welt fallen wir oft auf die Nase. Wir fallen oft in Sünde. Wir enttäuschen oft unseren Herrn. Und Jesus sagt es dem Petrus, genau dir wird es passieren, heute Nacht. Aber dann öffnet Jesus dem Petrus die Augen für die Ewigkeit und er sagt, aber dennoch bereite ich dir eine Wohnung, weil ich weiß, du kommst zurecht. An anderer Stelle sagt Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder, sagt Jesus über diese Situation. Und er sagt, die Ewigkeit ist für dich offen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zurückgekehrt bist, wenn du Buße getan hast, wenn du wieder in der Spur läufst, dann stärke deine Brüder. Die Ewigkeit, die steht uns vor Augen. Bitte, nehmt das mit. Das ist das erste große Ziel, das Gott für uns und mit uns steckt. Über andere Ziele denken wir heute Nachmittag nach. Aber das nehmen wir heute Morgen schon mal mit. Amen.